Es ist eine dreiteilige Predigtserie gewesen und heute ist der letzte Teil. Der erste Teil war Gebet und Gegenwart Gottes im eigenen Leben. Der zweite Teil war Gebet und Erneuerung der Kirche. Und jetzt der dritte Teil ist Gebet und Erneuerung der Gesellschaft. Ich habe mich dabei auf ein Buch bezogen, das heißt Vom Beten. Und Ole Hallesby hat es geschrieben und ich habe die letzten beiden Male auch daraus zitiert und werde auch heute wieder daraus zitieren. Gebet und Erneuerung der Gesellschaft. Erneuerung der Gesellschaft ist auch ein Vineyard-Wert, deswegen ist mir das da eingefallen. Und ich habe mich gefragt, ob Jesus uns diesen Auftrag gibt zur Erneuerung der Gesellschaft und wenn ja, wo? Und es gibt eine ganz radikale Bibelstelle dazu. Und zwar sagt Jesus, dass wir die ganze Welt zu seinen Nachfolgern machen sollen. Das steht so in der Bibel drin. Matthäus 28. Ich lese ab Vers 16. Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist der Auftrag von Jesus an uns. Erneuerung der Gesellschaft. Erneuerung unserer Welt. Erneuerung aller Völker. Dadurch, dass sie zu Nachfolgern von Jesus werden sollen. Das ist ein sehr globaler Auftrag. Und wenn ich mir vorstelle, das sind diese 11 Jünger und die kriegen den Auftrag, geht mal hin in alle Welt und macht das. Ich weiß nicht, wie es denen ging dabei. Ole Hallesby schreibt dazu, als Jesus seine 11 Jünger bei der Himmelfahrt verließ, übertrug er ihnen eine übermenschliche Aufgabe. Sie sollten in alle Welt gehen und alle Menschen zu Anbetern Christi machen. War es nicht fast eine Ironie, diese 11 einfachen Handarbeiter von Galiläa auszusenden, um diese ganze mächtige Kulturwelt für Christus zu gewinnen? Zwar bekamen sie später in Paulus einen gelehrten Mitarbeiter, der jedoch von sich selbst sagte, dass er auch in den größten Kulturzentren nichts anderes wissen oder verkündigen wollte als Jesus den Gekreuzigten. Das ist mal eine Ansage. 11 einfache Handwerker, ein Schriftgelehrter und der sagt auch nur, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Also so richtig interessant klingt das nicht, wenn man sich so die griechischen Philosophen anhört oder liest, was die alles zu sagen hatten und was damals so in dem Kulturraum gebräuchlich war, klingt das nicht besonders spannend. Es ist eine übermenschliche Aufgabe gewesen und Ole Hallesby schreibt weiter, doch er, der sie gesandt hatte, wusste, was er tat. In zweifacher Weise rüstete er sie für diese Aufgabe aus. Mit dem Heiligen Geist und mit Gebet. Und das finde ich ist wichtig. Diese zwei Sachen haben dazu geführt, dass tatsächlich das, was diese 11 Leute da aufgetragen bekommen haben, sich in der ganzen Welt verbreitet hat, nicht nur damals, sondern über die Jahrhunderte weg bis heute. Das Christentum ist tatsächlich in fast allen Völkern angekommen. Bibelübersetzungen haben sich über die ganze Welt verteilt. Überall ist Christus verkündigt worden, als der Gekreuzigte und Auferstandene. Erneuerung der Gesellschaft durch Gebet und den Heiligen Geist. Und ich glaube, Gebet und der Heilige Geist gehören zusammen. Weil nur dann, wenn ich weiß, was ich beten soll, habe ich auch Vollmacht im Gebet. Und das bewirkt der Heilige Geist. Wie kann das ganz praktisch aussehen? Wie können wir die Kraft des Gebetes nutzen? Ich denke, die Kraft ist da, aber die Frage ist einfach, wie zapfen wir sie an? Und ich denke, wir zapfen sie dann an, wenn wir tatsächlich erstmal hören, was will Gott? Und wenn wir uns öffnen für den Heiligen Geist, dass er reden kann, dass er uns Ideen gibt, wie wir beten können. Und dass wir an die Kraft des Gebets glauben. Weil wenn wir das nicht machen, wenn unser Gebet bis an die Zimmerdecke geht, dann bringt es nicht viel. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und dadurch, dass er tatsächlich alle Gewalt hat und ich das glaube, kann ich so beten, dass tatsächlich am anderen Ende der Welt irgendetwas passiert. Ole Hallesby schreibt, diese Kraft ist so reich und regsam, dass wir im Gebet nur auf die Personen oder Dinge hinzuweisen brauchen, die ihrer teilhaftig werden sollen, dann lenkt der Herr der Kräfte zur gleichen Stunde die Kraft dorthin. Diese Kraft ist nämlich unabhängig von Zeit und Raum. In demselben Augenblick, wo wir für unsere Brüder und Schwestern in irgendeinem Lande oder in irgendeinem Ort der Welt beten, wird ihnen diese Kraft zuteil. Es ist eine drahtlose Kraftübertragung, welche die kühnsten Erfinderträume übersteigt. Das hat er geschrieben ungefähr 1940. Also der hat von 1879 bis 1961 gelebt, norwegischer Theologe. Das war vor Smartphone, das war vor Internet, das war vor der drahtlosen Kraftübertragung durch Medien, die wir heute ganz selbstverständlich nutzen. Aber es wirkt. Und es wirkt, für uns ist das selbstverständlich, dass wir, wenn wir eine Nachricht schreiben, dass die in Australien ankommt oder in Kanada. Mein Neffe war für ein Jahr in Kanada. Der hat uns Fotos geschickt. Der hat für uns gebetet. Wir haben für den gebetet. Das war ganz einfach, über die Kontinente hinweg miteinander in Verbindung zu bleiben. Und mit dem Gebet ist es genauso. Es ist eine drahtlose Kraftübertragung. Vor einigen Wochen war ich in unserer Gebetsgruppe, die Günther und Anja machen für verfolgte Christen, beim Gebet für verfolgte Christen. Da war ich mit dabei. Und mich hat das sehr berührt. Mich hat es so berührt, dass ich Taschentücher gebraucht habe. Und ja, ich war hinterher ein bisschen fertig, muss ich sagen. Die haben die Hefte von Open Doors genommen und haben Artikel daraus vorgelesen, wo geschildert wird, wie es Christen in anderen Ländern geht. Da war eine Geschichte dabei, die hat mich umgehauen. Das war schlimm. Es war einfach schlimm, was die da erleben. Und gleichzeitig dieses Gefühl, das sind Brüder von mir, das sind Schwestern von mir. Und dann haben wir gebetet dafür. Dann hat jemand eine andere Geschichte vorgelesen. Da hat sich jemand bedankt für die Gebete vor ein paar Jahren und hat dann geschrieben, wie es weitergegangen ist. Weil ich das Gefühl habe, wir stehen zusammen über die Länder hinweg. Das hat mich sehr, sehr bewegt. Das sind unsere Geschwister. Und es ist so gut, dass die Kraft des Gebets unabhängig ist von Zeit und Raum. Das ist so gut. Die Frage ist einfach, glaube ich daran? Mein Patensohn hatte, als er jünger war, so ein Laserschwert. Das heißt, wir waren dann im Spielwarengeschäft und er hat gesagt, das will ich. Ich dachte, das ist ein einfaches Plastikding. Dann habe ich mal geguckt, hat es wenigstens eine Batterie? Blinkt es oder macht es irgendwelche Geräusche? Gar nichts, nur ein Stück Plastik. Und er sagte, nein, nein, das ist mein Laserschwert, das will ich. Da dachte ich, warum sucht er sich unbedingt sowas aus? Und dann sagte er, ja, das hat doch die Kraft, damit kann ich was machen. Und dann habe ich gedacht, ja, der hat was gesehen, was ich nicht sehe. Und mit dem Gebet ist es genauso. Ich kann denken, ja gut, Rosenkranz beten, du liebe Zeit. Wenn das alles ist, ist doch nur so eine Formel. Was soll das mit dem Beten? Ich kann aber auch in dem Gebet die drahtlose Kraftübertragung sehen, die den Arm Gottes bewegt. Und ich sehe dann, wenn ich mich darauf einlasse, sehe ich die Gebetserhörungen. Und ich sehe, wo die Kraft wirksam geworden ist. Wir dürfen die Kraft des Gebetes nutzen. Ole Hallesby schreibt weiter, diese Waffe, und damit komme ich wieder zum Laserschwert, er bezeichnet das als Waffe. Diese Waffe ist für Jesu Freunde so viel wertvoller, als sie seinen Widersachern unerreichbar ist. Auch hier sehen wir seine Gnade und seine Weisheit. Wie entsetzlich würden diese Waffen wirken, wenn sie von jedem Beliebigen zum Zweck der Zerstörung und Vernichtung gebraucht werden würden. Nein, es ist so geordnet, dass nur seine eigenen Freunde Kontakt mit dieser unerschöpflichen Kraftquelle bekommen könnten. Und das Ganze ist vom Herrn so sorgfältig eingerichtet, dass der Kontakt automatisch unterbrochen wird, sogar für Jesu eigene Freunde, sobald sie versuchen, diese Kraft im Gegensatz zu Jesu Willen und Absicht zu gebrauchen. Und das ist genial. Also, ich kann die Waffe des Gebets, ich kann diese Kraft nutzen, um im Willen Gottes etwas in der Welt zu bewegen. Die Feinde Gottes können das nicht nutzen. Dieses Laserschwert ist nur für den wirksam, der ein Freund Gottes ist und der in seinem Willen betet. Für alle anderen macht das keinen Sinn. Zum Glück. Und gleichzeitig, wenn ich nicht im Willen von Gott dieses Schwert einsetze, wenn ich zum Beispiel sage, so wie Johannes und Jakobus gesagt haben, Herr, lass Feuer vom Himmel fallen auf diese Region, hat Jesus gesagt, nein, so nicht. Dann wirkt dieses Laserschwert nicht. Das wirkt nur, wenn wir im Willen Gottes beten. Selbst als Freunde von Gott müssen wir in seinem Willen beten, weil es ist seine Kraft. Es ist nicht unsere Kraft. Und ich bin froh, dass die Waffe des Gebetes für den Feind nicht erreichbar ist. Und Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ole Hallesby schreibt weiter, nur wenn wir um etwas bitten, nach Gottes Willen, haben wir die Aussicht, erhört zu werden. Es ist der Wille des Herrn, dass wir, die wir durch das Gebet Zugang zu diesen Kräften haben, auf unserem Weg über diese Erde diese himmlischen Kräfte, deren die Welt so sehr bedarf, nach allen Seiten hin übermitteln können. Unser kleines Leben sollte nach der Absicht des Herrn ein stiller, ständig fließender Strom von Segnungen sein, der durch Gebet und Fürbitte auf unsere ganze Umgebung ausströmen sollte. Wie genial ist das denn? Wir sollen dieses Laserschwert nutzen. Und es soll mit etwas anderen Worten ein stiller, ständig fließender Strom von Segnungen sein. Wir sind dazu berufen, zu segnen. Wir sind dazu berufen, unablässig gute Gedanken, Gutes in das Leben der anderen Menschen hineinzubeten. Gott als die Quelle des Guten möchte, dass Gutes in unserer Gesellschaft passiert. Dass Gutes in unserem Leben, in dem Leben von denjenigen, die um uns herum sind, in unserer Familie, in unserem Beruf, in unserer Stadt, in unserem Land, dass überall dort, wo wir sind, Gutes passiert. Das passiert aber dann, wenn wir in die Situationen hinein Gutes beten. Das ist der Wille Gottes. Und dann kann unser Leben noch so klein sein. Aber wenn wir etwas aussenden, dann geht das weiter, dann strahlt das hinein in unser Umfeld. Wie kann das praktisch aussehen? Er schreibt, ich zitiere weiter, wie seine ersten Freunde sollen auch wir in Jerusalem anfangen und weiter gehen bis an das Ende der Welt. Es ist also sein Wille, dass wir zu Hause anfangen. Wenn wir uns jeden Tag zwischen unseren Lieben bewegen, sollten wir auf dem drahtlosen Weg der Fürbitte ihnen die übernatürliche Kraft übermitteln, die sie alle brauchen. Wenn ihr tägliches Leben ein stiller Sieg und nicht eine Reihe von Niederlagen voll Missmut an Leib und Seele werden soll. Wir sollten zu Gott sagen, Herr, gib du ihnen doch etwas Gutes. Sie haben es alle so nötig, die mit mir zusammenleben. Ich bin ihnen gegenüber oft egoistisch und wenig aufopfernd, obgleich ich sie lieb habe. Ich finde das so toll. Es fängt tatsächlich in Jerusalem an, auch für diese 11 Handwerker. Es fängt da an, wo ich bin, in meinem kleinen Leben fängt es an. Und die um mich herum leben, die brauchen meine Fürbitte. Weil das Leben derjenigen, die mit mir zusammenleben, soll nicht eine Reihe von Niederlagen sein, sondern ein stiller Sieg von Tag zu Tag. Und dazu kann ich beitragen, indem ich für diejenigen bete, dass sie eben nicht Niederlagen erleben, sondern dass sie Siege erleben. Ich habe die Kraft und die Macht, auf das Leben der anderen Einfluss zu nehmen, im Guten, wenn ich im Willen Gottes bete. Das Problem ist, glaube ich, dass wir es oft nicht nutzen. Und das ist so schade, weil im Endeffekt wünschen wir ja denen um uns herum Gutes. Und manchmal betrifft es uns sehr, dann geht es uns nah und dann haben wir Mitleid mit ihnen. Und dieses Mitleid führt dann dazu, dass wir dann auch sagen, ja, es ist aber auch wirklich schlimm. Aber das hilft nicht weiter. Wir wollen Siege in unserem Leben erleben und wir wollen, dass die, die uns anvertraut sind oder mit denen wir zu tun haben, dass die auch Siege in ihrem Leben erleben. Deshalb ist es wichtig, dieses Laserschwert einzusetzen und auf die Situation zu zeigen und zu sagen, Herr, ich möchte, dass demjenigen Gutes passiert, dass er einen Sieg erlebt und dass sein Leben nicht aus Pleiten, Pech und Pannen besteht. Ich möchte im Leben der anderen Siege sehen. Ich bin mir bewusst, dass ich egoistisch bin, dass ich habe sie lieb, aber ich krieg's nicht hin. In mir sehen die anderen nicht immer Jesus, das schreibt er ja auch. Aber Herr, du bist Gott, tu du ihnen was Gutes. So viel Gutes, wie die brauchen, kann ich ihnen gar nicht geben. Aber gib du es ihnen, ich weiß, ich kann's nicht, aber du kannst es. Und das macht den Unterschied, dieses Du kannst es, macht den Unterschied. Gebet um Erneuerung der Gesellschaft geht von innen nach außen. Es ist so ein bisschen so, als ob man in einen ganz glatten, spiegelglatten See einen Stein reinwirft. Wenn ich diesen Stein hineinwerfe, dann zieht das Kreise. Der innere Kreis, dann kommt noch einer und dann kommt noch einer. Immer weiter. Und ganz innen fängt es bei mir selber an. Weil wenn ich nur für die anderen bete und nicht für mich, dann habe ich auf die Dauer ein Problem. Weil die Erneuerung fängt nicht in erster Linie bei den anderen an. Die Erneuerung fängt zuerst bei mir an. Wenn ich nicht erneuert bin, kann ich auch schlecht für die anderen beten. Von daher ist es wichtig, sich selbst da nicht zu vergessen und sich selbst auch da auszustrecken, dass Gott mich korrigieren kann, dass Gott mich verändern kann, dass Gott mich erneuern kann. Dann der nächste Kreis um diesen Stein ist unsere Familie und unsere Freunde. Familie sucht man sich nicht aus. Familie kann schön sein und Familie kann schmerzlich sein. Aber da fängt es an und die brauchen unser Gebet. Unsere Familie braucht unser Gebet. Und ich weiß, dass diejenigen, die Pioniere sind, wo sich der Erste in der Familie zu Jesus bekennt und wo der Erste in der Familie Jesus nachfolgt, der hat einen schweren Stand. So wie die Pioniere damals, diese ersten Siedler da in Amerika, dieses Land erobert haben mit ihren Trecks. Die hatten Entbehrungen, die hatten Hunger. Ich habe da mal so ein ganz gruseliges Buch gelesen über diese Siedler, diese Trecks. Da sind viele gestorben. Aber die haben so nach und nach, die hatten diesen Traum, dieses Land zu erreichen. Und dann sind die durch harte Entbehrungen durchgegangen. Und ich glaube, wir haben hier viele Pioniere. Pioniere, die in ihrer Familie die Einzigen sind, die an Jesus glauben. Und ich möchte euch Mut zusprechen und sagen, geht voran, betet für euer Umfeld, dass Gott eure Lieben erreicht. Betet für sie, betet Gutes für sie. Haut ihnen nicht die Bibel um die Ohren, sondern betet Gutes für sie. Und Gott, der die Macht hat, alles zu verändern, er kann eure Familie und eure Freunde erreichen. Auch meine Freunde und meine Familie. Ich habe eine Freundin, die hat am Anfang, als wir uns kennengelernt haben, gesagt, du, wenn du versuchst, mich irgendwann mal zu missionieren, dann ist das mit unserer Freundschaft zu Ende. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das nicht, weil das wollte ich nicht. Ich mag die gern. Ich habe mich da wirklich dran gehalten, aber natürlich habe ich für sie gebetet, weil ich sie gern habe. Dann hat sie Kinder bekommen. Die Kinder haben angefangen, nach Gott zu fragen. Und dann wollte der Älteste, der mein Patenkind ist, wollte von ihr immer aus der Kinderbibel, die ich nicht geschenkt hatte, immer die Kreuzigungsgeschichte vorgelesen haben. Das ist sowas von hart. Meine Freundin hat gesagt, oh, der will immer nur die Geschichte vorgelesen bekommen. Ja. Und dann hat sie mich gefragt, warum ist Jesus denn am Kreuz gestorben? Und dann habe ich ihr das erzählt. Dann sagt sie auf einmal, das kann ich glauben. Und dann ging das weiter. Dann hat ihr zweiter Sohn, hatte so eine Phase, da war er noch klein, da hat er immer gebetet, Mama, ich will immer bei dir sein, auch im Himmel. Tag und Nacht. Und dann hat sie sich mit dem Himmel auseinandersetzen müssen. Ich habe gemerkt, wie das Stück für Stück ging, wie das in ihr Leben hineingekommen ist. Gott wirkt und wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott wirkt im Leben unserer Freunde. Unsere Nachbarn und unsere Arbeitskollegen. Eine Arbeitskollegin hat zu mir gesagt, ich verbringe mit euch mehr Zeit als mit meinem Mann. Ja klar, wir sind 8 Stunden am Tag auf der Arbeit zusammen. Das ist mehr als den Rest der Zeit. Und da lernt man sich kennen. Da reicht es nicht, ein Sonntagsgesicht zu haben. Die wissen alles von einem, ob man will oder nicht. Die kriegen ja alles mit. Die kriegen einfach deshalb alles mit, weil die mitkriegen, wie wir reagieren. Die kriegen nicht nur mit, was wir reden, sondern auch, wie wir uns verhalten. Und da wird Glaube praktisch. Erneuerung der Gesellschaft fängt da an. Das ist ein Stück der Gesellschaft. Und wenn ich für meine Arbeitskollegen bete, das spüren die. Die spüren, wenn Gutes in ihr Leben hineinkommt. Und dann fangen sie auch an, Gebetsanliegen zu sagen. Kannst du dafür beten? Kannst du auch noch dafür beten? Sozusagen als Bodenpersonal, Vertreter, Bodenpersonal von dem da oben. Aber mein Ziel ist, dass es weitergeht. Mein Ziel ist, dass sie Nachfolger von Jesus werden, dass ich sie im Himmel wiedersehe. Aber ich weiß, ich brauche Geduld. Genauso wie Günther das gesagt hat mit dem Rasierer. Das geht nicht von heute auf morgen. Aber ich weiß, dieses beständige Beten hat Kraft, dran zu bleiben, Gutes für sie zu beten, bis sie die Quelle des Guten erkannt haben, bis sie den Schöpfer des Himmels und der Erde selber erkennen. Gebet für unsere Gemeinde und unsere Stadt. Gebet für unser Land, unsere Nation und unsere Welt. Hier kommen wir ganz konkret zu dem Gebet um Erneuerung der Gesellschaft. Ich bin gestern mit einer Freundin zusammen am Dreiländereck gewesen. Belgien, Holland, Niederlande, Deutschland. Und wir haben ganz konkret gebetet. Da war dann so ein Hebel von Tihange und da stand Abschalten dran. Und wenn man den Hebel drückt, dann ist da so ein Zähler. Und diejenigen, die den drücken, sind dafür, dass es abgeschaltet wird. Gebet hat auch ganz konkrete Inhalte. Und ich denke, diese Menschenkette für Tihange war ein Beispiel dafür, dass Menschen in unserer Region das Leben wählen, dass nichts passiert, dass unsere Stadt nicht irgendwann mal unbewohnbar ist, sondern dass unsere Stadt das Leben wählt. Wir wollen leben. Und Gott will, dass wir leben. Und wenn wir dafür beten, dass in der Politik sich etwas ändert und dass dieses Ding abgeschaltet wird, dann beten wir im Willen Gottes, weil er möchte das Leben. Das wird ganz konkret. Gebet für unsere Politiker, Gebet für unsere Gesellschaft, auch für die Spannungen, die wir empfinden. Ich habe im Moment den Eindruck, dass wir wie auf so einem Pulverfass leben, aber dass die Gebete von den Christen rund um die ganze Welt vieles aufhalten. Weil es ist Gnade, dass wir in dieser Situation, in der wir im Moment sind, so das nicht mehr passiert, muss man einfach mal sagen. Und ich glaube, wir müssen dranbleiben, den Arm Gottes bewegen, wirklich zu Jesus sagen, du hast alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Dein Reich soll kommen, dein Wille soll geschehen. Nicht das Böse soll regieren, nicht das Böse soll gewinnen, sondern du sollst gewinnen. Und du sollst dein Reich aufrichten. Und Herr, wir machen uns mit dir eins. Und damit sind wir bei diesem Vineyard-Auftrag, weil das ist tatsächlich einer der Vineyard-Werte. Gebet um Erneuerung der Gesellschaft. Und wir kommen dann ganz automatisch vom Beten ins Handeln. Wir schätzen, also der Vineyard-Wert lautet, wir schätzen den Auftrag und die Sendung Gottes, sein Leben heute auszubreiten. Dieses Leben vollzieht sich in bestehenden und neuen Formen von Kirche und Gesellschaft. Darum engagieren wir uns in gesellschaftlichen Fragen in der Hoffnung, unsere Welt positiv mitgestalten zu können. Wir suchen Gottes Antworten für lokale, nationale und globale Herausforderungen und übernehmen politische, kulturelle und soziale Verantwortung. Wir nehmen unsere Gesellschaft nicht in erster Linie als Bedrohung, sondern als Chance und Auftrag wahr. Und darum geht es. Wir ziehen uns nicht zurück und in unser stilles Kämmerlein und sagen, die Welt geht sowieso unter und versinken irgendwo in Furcht, sondern wir gestalten diese Welt mit. Und sehen sie nicht als Bedrohung, sondern als Chance und Auftrag. Vorgestern sind wir in Aachen in der Stadt rumgelaufen und dann habe ich an dem Kirchturm von St. Folian ganz groß an dem Gerüst ein Plakat gesehen, da stand drauf, fürchtet euch nicht. Einige haben es auch gesehen anscheinend und ich finde das so toll. Fürchtet euch nicht, steht an dieser Kirche dran. Wir sollen unsere Gesellschaft oder das, was im Moment passiert, nicht als Bedrohung ansehen, sondern als Auftrag und als Chance, um wirklich zu sagen, fürchtet euch nicht, geht im Gebet da rein, verändert diese Welt. Unser Gebet bringt Veränderung und unser Handeln bringt Veränderung. Und wir kommen vom Beten, wie ich es gesagt habe, kommen wir wirklich zum Handeln. Im Vaterunser wird es ganz deutlich. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, betet Jesus, wie im Himmel, so auf Erden. Die Pläne Gottes werden im Himmel beschlossen und auf der Erde umgesetzt, wenn Menschen die Pläne erkennen und sich von Gott leiten lassen. Das ist so wie bei dem Architekten. Der Architekt kann ein Haus planen, aber wenn das nicht gebaut wird, dann bleibt es nur auf dem Papier. Und es geht darum, dass die Pläne, die Gott im Himmel hat, auf der Erde umgesetzt werden. Und deshalb gehören Beten und Handeln zusammen. Ich komme damit zurück zu dem Bibeltext. Wir haben im Handeln Vollmacht und aus der Autorität von Jesus heraus. Die Autorität von Jesus steckt in diesem Satz, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Er beauftragt uns. Und dann die Vollmacht zum Handeln, darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Er hat die Autorität, er kann die Dinge. Und dann geht es darum, er beauftragt uns und in seinem Auftrag führen wir die Dinge aus. Aber wir haben seinen Beistand und seine Rückendeckung. Denn er sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und von daher möchte ich Mut machen, diese Vollmacht und diese Autorität in Anspruch zu nehmen, um mit unserem Gebet diese Welt zu verändern. Und ich schließe mit nochmal einem Zitat von Ole Hallesby. Beten ist die wichtigste Arbeit in Gottes Reich. Gott will, dass wir an diese Arbeit gehen, sobald wir für Gott gewonnen sind. Mit unserem Gebet sollen wir uns der christlichen Arbeit anschließen, für die unsere christlichen Väter geopfert, gelitten, gestritten und gebetet haben. Wir sollen in ihr Werk eintreten und es weiterbauen, immer und zuerst und zumeist durch Beten. Amen.